SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Der Wunsch nach Kontinuität. Warum der Mensch glaubt, er sei morgen noch derselbe wie heute und damit irrt. Ein Leben für die Wissenschaft. Zum Tod der Nobelpreisträgerin Rita Levi-Montalcini. Und Stabwechsel beim Schweizerischen Nationalfonds. Martin Vetterli löst Dieter Imboden als Forschungsratspräsidenten ab. Das und mehr hören Sie heute im Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Pascal Bieber. Haben Sie sich in den letzten, sagen wir, 10 Jahren verändert? Ja, sicher, werden Sie jetzt denken. Aber glauben Sie auch, dass Sie sich in den kommenden 10 Jahren weiterhin so stark verändern werden? Wenn Sie jetzt den Kopf schütteln, dann liegen Sie damit genauso falsch wie die 19.000 Testpersonen in einer neuen Psychologiestudie, die diese Woche im Fachmagazin Science erschienen ist. Katharina Boxler berichtet.
68-Jährige tun's, 38-Jährige auch und selbst 18-Jährige tun's. Sie verfallen der Illusion, eine fertig geformte Persönlichkeit zu haben. Das sei für ihn das erstaunlichste Ergebnis seiner Studie, sagt Erstautor Jordi Kuitbeck.
To me the most striking was that disillusion that we're not going to change anymore strikes at all ages.
Ob 18 oder 68 Jahre alt, über alle Altersgruppen hinweg, glaubten die insgesamt 19.000 befragten Personen, ihre Charakterzüge, Werte und Vorlieben würden sich für den Rest ihres Lebens kaum noch ändern. Das verwundere einen bei einem älteren Menschen weniger. Bei einem 18-Jährigen, der sich ohne Zweifel im Verlauf seines weiteren Lebens noch sehr verändern werde, dafür umso mehr, sagt Harvard-Forscher Jordi Kuitbeck.
It makes sense if you ask a 60-year-old if they're going to change a lot in the future, and they will say no, and it seems fairly intuitive. What is not intuitive, though, to me, is that if you ask an 18-year-old, they will say the exact same thing.
Doch auch wenn der Glaube an die eigene Stabilität beim älteren Menschen intuitiv einleuchtender scheint als beim Jugendlichen, beide irren sich. Denn der Mensch entwickelt sich ein Leben lang weiter, bis ins hohe Alter, bis zum letzten Tag. Das ist unter Entwicklungspsychologen Common Sense.
Even more impressive is that the 18-year-old and the 60-year-old, they're both wrong, because they will keep changing.
Während die Befragten in der Harvard-Studie die Stabilität ihres Wesens, ihrer künftigen Eigenarten, Werte und Vorlieben weit überschätzten, war ihr Blick in die Vergangenheit naturgemäß akkurater. Aufgefordert, zurückzuschauen auf ihr Leben, sahen sie sehr wohl, dass sich ihre Persönlichkeit und ihre Werte in den vergangenen 10 Jahren geändert hatten, dass sie heute etwa einen anderen Freundeskreis oder Musikgeschmack haben, dass sie verlässlicher, ausgeglichener oder weniger ängstlich sind. Doch warum wollen wir unserer Persönlichkeit für die Zukunft keinen Veränderungsspielraum zugestehen? Warum glauben selbst 18-Jährige, sie seien ausgereift und blieben nun für den Rest des Lebens dieselben? Jordi Kuitbeck und sein Team glauben, dass die Vorstellung persönlicher Stabilität uns ganz einfach glücklich mache. Es fühle sich gut an, alle persönlichen Veränderungen hinter sich zu glauben und Entscheidungen zu treffen, die wir auch in Zukunft noch gut finden, eben weil unsere Persönlichkeit nun für immer dieselbe zu bleiben scheint.
Because it feels good. It feels good to think of ourselves as stable. It helps us decide. It actually makes us feel quite happy.
Die Harvard-Forscher nennen es the end of history illusion. Die Illusion, dass die Geschichte unseres Selbst vollendet ist und wir keine tiefgreifenden persönlichen Veränderungen mehr durchmachen müssen. Eine Deutung, die der Hildesheimer Entwicklungspsychologe Werner Grewe in Frage stellt. Menschen hingen nicht einfach einer illusionären Vorstellung von der Stabilität ihres Selbst an. Sie arbeiteten vielmehr aktiv daran, stabiler zu werden.
Das ist nicht End of History, sondern Part of Making History.
Menschen ertrügen es nämlich in der Regel gar nicht, über längere Zeit Illusionen nachzuhängen. Die Annahme, wonach die Entwicklungsgeschichte der eigenen Persönlichkeit im Jetzt abgeschlossen sei, sei keine Selbsttäuschung, sondern recht eigentlich der Motor, um zunehmende Stabilität zu erreichen, sagt Werner Grewe, der unter anderem erforscht, wie das Selbst sich über die Lebensspanne entwickelt.
Je älter wir werden, desto besser werden wir darin, die Welt und uns selber in dieser Welt stabil zu gestalten. Denn wir wollen stabil sein. Und so erzeugen wir diese Stabilität sozusagen mit Absicht. Und Stabilität erzeugt man dadurch, dass man sie sich wünscht und sich für sie engagiert. Also zum Beispiel in der Partnerschaft kann ich ja die Stabilität von mir selber und von unserer Partnerschaft dadurch genau erreichen, dass ich mich verlässlich benehme. Und dann kommt dabei eben auch tatsächliche Stabilität raus, aber das ist eigentlich nur der Ausdruck meines konsequenten Engagements.
Doch Jordi Kreutberg sieht darin keinen Widerspruch zur eigenen Deutung seiner Studie. Natürlich könne der Wunsch nach Stabilität am Ende tatsächlich zu Stabilität führen. Trotzdem bleibe es eine Illusion, wenn Menschen glaubten, sie veränderten sich von nun an kaum noch. Eine Illusion, die Kreutberg mit seinen Probanden teilt. Zwar glaube er als Psychologe, als Forscher, dass auch er sich wohl noch ändern werde, doch tief drin wisse er, ich bleibe sicher derselbe.
Deep down, if you ask me, I think I'll be pretty much the same. So I think I'm the victim of that illusion as well.
Der menschliche Wunsch nach Stabilität und der wissenschaftliche Streit über die Ursache dieses Wunsches. Sie hörten einen Bericht von Katharina Boxler. In Italien kennt sie jedes Kind, Rita Levi Montalcini. Kurz vor Neujahr, am 30. Dezember 2012, ist die Ausnahmewissenschaftlerin in Rom zu Hause in ihrer Wohnung gestorben, im biblischen Alter von 103 Jahren. Rita Levi Montalcini prägte die moderne Biologie wie wenige Frauen ihrer Generation. Sie war Nobelpreisträgerin, sie war Mentorin und sie war ein Vorbild für viele junge Forschende. Odette Frey über eine Galionsfigur der Wissenschaft.
...1986 erhält sie endlich die Anerkennung, die ihr zusteht. Rita Levi Montalcini wird mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Im bodenlangen, dunklen Abendkleid, die weißen Haare wie immer sorgfältig in Wellen gelegt, nimmt sie den Preis vom schwedischen König entgegen. Auf dem Gesicht ihr typisches Lächeln, stolz und sanft zugleich. Rita Levi Montalcini, geboren 1909 in Turin, erlebte beinahe das ganze 20. Jahrhundert. In seiner Größe und auch in seiner Schrecklichkeit. Früh schon musste sie gegen Widerstände ankämpfen. In einem Interview erzählt sie, als 101-Jährige noch immer geistig rege, wie viel Durchsetzungskraft es sie kostete, im Italien der 30er Jahre zu studieren. Für eine Frau sei es damals fast unmöglich gewesen, Wissenschaftlerin zu werden.
For women it was very difficult, almost impossible to be a scientist or a social person, and they should be raised as future mother, wife and mother. So I say, I will never be neither a wife nor a mother, but I went to my way.
Niemals wolle sie Ehefrau und Mutter sein, beschied sie ihrem Vater, der just das für Rita und seine anderen zwei Töchter vorgesehen hatte. Sie wolle ihren Weg gehen, Medizin studieren und Albert Schweitzer helfen im Kampf gegen die Lepra in Afrika.
I wanted to go with Albert Schweitzer to help against leprosy, which was very diffuse at that time in Africa. And I started medicine just to cure leprosy.
Doch im Verlauf ihres Studiums an der Universität Turin rückte das humanitäre Interesse in den Hintergrund. Zu sehr war sie fasziniert von der Forschung im Labor. Ihr Traum, als Uniwissenschaftlerin zu arbeiten, wurde jedoch von den Faschisten zerstört. Die Familie Levi Montalcini war jüdisch und als Mussolinis Rassengesetze in Kraft traten, musste Rita Levi Montalcini die Universität verlassen.
I could not do any scientific work. Established a small laboratory in my bedroom.
Weil sie nicht mehr als Forscherin arbeiten durfte, baute sie zu Hause in ihrem Schlafzimmer ein kleines Labor auf, erzählt sie in einem Interview 1996. Zuerst in Turin und später auf dem Land. Was um sie herum geschah, habe sie komplett ausgeblendet, erzählt Rita Levi Montalcini. Sie habe einfach weitergeforscht. Abgeschnitten von der akademischen Welt arbeitete die junge Medizinerin in ihrem Schlafzimmer. Ihr Forschungsobjekt waren befruchtete Hühnereier, die sie bei den Bauern in der Umgebung einsammelte. Wie entwickelt sich im Hühnerembryo das Nervensystem? Woher wissen die Nerven, in welche Richtung sie aus dem Rückenmark wachsen müssen, um die Beine zu erreichen? Diesen Fragen ging Levi Montalcini mit einfachsten Mitteln nach. Mit einem Mikroskop und mit kleinen Skalpellen, die sie aus Nähnadeln herstellte. Nach dem Krieg konnte sie wieder an die Universität zurückkehren. Später forschte sie in den USA, wo sie schließlich ein Zelleiweiß fand, welches das Nervensystem im Embryo reguliert, den Nervenwachstumsfaktor NGF, ohne den die Nerven absterben. Sie habe sich in der Forschung oft auf ihre Intuition verlassen, sagte sie später. Eigentlich sei sie eher Künstlerin als Wissenschaftlerin.
I'm more an artist. I do believe that I confront life, not as a scientist, but as an artist.
Zuerst stieß ihre Entdeckung auf Skepsis in der Wissenschaftswelt. Doch nach und nach wurden weitere solche Zellwachstumsfaktoren entdeckt. Und schließlich erhielt Levi Montalcini den Nobelpreis. Heute ist klar, dass NGF viele wichtige Rollen im Körper spielt. Möglicherweise auch bei der Entstehung von Alzheimer. Zur Ruhe setzte sich Rita Levi Montalcini nach dem Nobelpreis nicht. Selbst mit über 100 Jahren war sie noch täglich in einem von ihr gegründeten Forschungsinstitut in Rom anzutreffen. Ihr Geist sei schärfer als mit 20, ließ sie wissen. Sie schrieb gar ein Buch über die Vorzüge des Alters, in dem sie die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns bis ins hohe Alter preist. Vor dem Tod habe sie keine Angst, erklärte sie. Das Leben ende ja nicht mit dem Tod.
Life does not end with your death, because what is important is the message that you give to other people. This is immortality of human being.
Wichtig sei, dass man für andere eine Botschaft hinterlasse. Das mache einen Menschen unsterblich.
Odette Frei. Und gleich treffen wir einen Mann, der die Forschungslandschaft in den nächsten Jahren, zumindest in der Schweiz, mitprägen dürfte. Martin Vetterli, der neue Präsident des Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds. Zuerst aber zu den Kurzmeldungen der Woche mit Katharina Boxler. Rund und gesund, das ist möglich, so das Fazit der Autoren einer großen Übergewichtsstudie, die diese Woche im US-Fachblatt JAMA erschienen ist. Und prompt ist eine seit langem schwelende Kontroverse über den gesundheitsschädigenden Effekt von Übergewicht wieder aufgeflammt.
Die Autoren der großen Übersichtsstudie kommen zum Schluss, wer leicht übergewichtig ist, lebt womöglich sogar länger als Normalgewichtige. Erst wer wirklich fettleibig sei, also einen Body-Mass-Index von über 35 hat, habe ein stark erhöhtes Sterblichkeitsrisiko. Diese Aussage löste sofort kritische Reaktionen aus. Ein Riesenhaufen Mist sei diese Studie, meinte etwa ein Experte von der Harvard School for Public Health gegenüber der BBC. Die Übergewichtskontroverse geht also weiter. In einem Punkt jedoch herrscht mittlerweile Einigkeit, darüber nämlich, dass der Body Mass Index BMI allein tatsächlich wenig aussagekräftig ist. Wichtig sind andere Faktoren wie etwa Bluthochdruck oder Bewegung.
Fernsehgucken für die Wissenschaft. Das durften 27 Kinder zwischen 4 und 11 Jahren an der Universität von Rochester. Was gab's denn da zu sehen?
Nun, die Kinder guckten sich Ausschnitte aus der Sesamstraße an und während sie in die Röhre guckten, schauten ihnen Wissenschaftlerinnen ins Gehirn, um zu beobachten, was sich da wo tat, wenn beispielsweise Ernie und das Krümelmonster sich über eine Keksdose hermachten.
Weißt du, ich habe eben die Kekse da drin gezählt und festgestellt, dass null Kekse in der Schachtel sind.
Null Kekse in der Schachtel?
Genau.
Das bedeutet doch wohl, du hast sie alle gezählt.
Stimmt, ich habe alle gezählt.
Gut, nett von dir. Dann esse ich jetzt die Kekse und zum Nachtisch esse ich die Schachtel.
Das Krümelmonster kämpft mit der Zahl Null. Solche und andere Szenen zeigten die amerikanischen Forscherinnen den Kindern im Rahmen ihrer Studie. Szenen, in denen es um Zahlen, Wörter oder geometrische Formen ging. Je nach Themenbereich waren unterschiedliche Areale in den Gehirnen der Kinder aktiv. Bei Sprachthemen das auf Sprache spezialisierte Broca-Areal, bei mathematischen Themen bekannte Regionen im Scheitelbereich.
Was ja eigentlich zu erwarten ist.
Genau. Interessantes lieferte dann aber die individuelle Analyse der Aktivierungsmuster in den Gehirnen der Kinder. Je ähnlicher diese jenen der Erwachsenen waren, desto cleverer bzw. geistig weiterentwickelt waren die Kinder.
In einem anschließenden Leistungstest zeigte sich nämlich, Kinder, die im Tomographen schon ein ähnliches Hirnaktivierungsmuster zeigten wie Erwachsene, hatten deutlich bessere mathematische und sprachliche Fähigkeiten als andere Kinder. Zum ersten Mal habe man nun eine Methode angewendet, mit der sich die Entwicklung des kindlichen Gehirns zeigen und allenfalls sogar die Ursache von Lernschwierigkeiten finden lasse, schreiben die Forscherinnen in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals PLOS Biology. Und dies nicht nur in künstlichen, sondern auch in ganz alltäglichen Situationen, wie eben beim Fernsehgucken oder Hören. Manamana. Manamana.
Gar nicht mehr nach Manamana zumute wie den Protagonisten der Sesamstraße ist es jenen unter uns, die sich mit dem Norovirus rumschlagen. Im Moment gehen sie wieder rum, diese Viren, und in diesem Zusammenhang hat diese Woche ein spezieller Roboter Schlagzeilen gemacht.
Der Roboter heißt Vomiting Larry, Brech Larry, denn er hat eine spezielle Fähigkeit, er kann sich übergeben. Mit seiner Hilfe untersuchen Forscher des Health and Safety Laboratory in Großbritannien, wie sich Noroviren in der Luft verbreiten. Diese Viren verursachen schlimmen Brechdurchfall mit Episoden, bei denen die Patienten sich heftig übergeben müssen.
Und das ahmt Larry nun nach?
Genau. Die Forscher füllen den Magen des Roboters mit einer Flüssigkeit, in der die Viren enthalten sind. Dann wird dieses Material mit einer Pumpe schwallartig aus dem Mund des Roboters katapultiert. Erste Resultate zeigen, dass sich das Erbrochene in Form von winzigen Tröpfchen bis zu 3 Meter weit verbreitet. In den Tropfen finden sich noch genügend Viren, um einen Menschen krank zu machen. Mit dem Roboter Vomiting Larry wollen die Forscher herausfinden, wie man unterschiedliche Oberflächen am besten reinigen kann. Das ist vor allem für Spitäler enorm wichtig und nützlich zu wissen.
Am 1. Januar hat er sein Amt angetreten, Martin Vetterli, der neue Präsident des Forschungsrates des Schweizerischen Nationalfonds. Als solcher beaufsichtigt er die Vergabe von Forschungsgeldern in der Höhe von jährlich über 700 Millionen Franken für mehrere tausend Forschungsprojekte. Er übernimmt das Präsidium von Dieter Imboden, der in den Ruhestand geht. Martin Vetterli ist Professor für Elektrotechnik, Computerwissenschaften und angewandte Mathematik an der ETH Lausanne. Regula Zehnder hat ihn besucht.
In Martin Vetterlis Büro in der ETH Lausanne hängt an einem Büchergestell etwas, das man bei einem technischen Wissenschaftler nicht zwingend erwarten würde. Eine große blaue Fahne mit einem Zitat von Buddha.
Erfolg ist nicht der Schlüssel zum Glück. Glück ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du liebst, was du tust, wirst du Erfolg haben.
Was bedeutet das Zitat für den 55-Jährigen?
Sagen wir es so, Forschung ist ein wenig wie ein Sport und da muss man aufpassen, dass man immer wieder einen Schritt zurück macht und wirklich hinterfragt, warum man die Forschung macht. Und zum Beispiel, ich glaube sehr stark an die Rolle des Lehrers und der jungen Leute mitbringt, was eigentlich die Weltanschauung und die gute Forschung sein sollte.
Seine Studenten und die Doktoranden liegen Martin Vetterli besonders am Herzen. Und man möchte meinen, sie seien sein Schlüssel zum Glück. Martin Vetterli ist in Neuenburg als Kind von Deutschschweizer Eltern geboren und aufgewachsen. Der hochgewachsene, fast etwas schlaksig wirkende Elektroingenieur ging nach dem Studium an der ETH Zürich in die USA. Dort lehrte er an der Columbia University in New York und an der University of California in Berkeley. Seit 17 Jahren ist er an der ETH Lausanne und lehrt und forscht in den Bereichen Elektrotechnik, Computerwissenschaften und angewandte Mathematik.
Also mein Forschungsgebiet ist eigentlich Signalverarbeitung und Bildverarbeitung. Und die Technologie, die wir jetzt brauchen, um dieses Interview zu machen, das Interview auf das Internet zu setzen oder über DAB auszustrahlen, ist genau die Technologie, die eigentlich Signalverarbeitung braucht.
Auch wenn mit Martin Vetterli nach Dieter Imboden schon wieder ein ETH-Professor Präsident des Forschungsrates wird, die Ingenieurwissenschaften sollen nicht bevorzugt behandelt werden.
Man muss ganz klar den Überblick behalten über alle Wissenschaften, die vom Nationalfonds gefördert werden. Und die Ingenieurwissenschaften sind wichtig, aber die haben auch andere Förderungsmöglichkeiten von der EU, von der Industrie und so weiter. Also es ist gar nicht so, dass da eine Priorität gesetzt werden sollte. Das ist sowieso nicht meine Aufgabe. Ich bin der Präsident eines Forschungsrates. Schlussendlich, es ist der Entscheid des Stiftungsrates, über solche Prioritätensetzungen zu entscheiden.
Der Forschungsrat, den Martin Vetterli nun präsidiert, besteht aus 100 Wissenschaftlern und entscheidet jährlich über Forschungsgesuche aus allen Wissenschaftszweigen. Und was sind da Martin Vetterlis Visionen?
Ich würde sagen, eine Institution wie der Nationalfonds, der 60 Jahre alt ist, braucht nicht unbedingt total neue Visionen. Es braucht eine Kontinuität, vielleicht braucht es kleine Korrekturen, aber das ist nicht meine Idee. Meine Idee, dass die Kontinuität wichtig ist und dass die Grundlagenforschung in der Schweiz weiterhin auf höchster Qualität gefördert wird.
Die kleinen Korrekturen, die Martin Vetterli anspricht, betreffen hauptsächlich die Nachwuchsförderung.
Eine der Prioritäten ist ganz klar, dass die Nachwuchsförderung in der Schweiz sehr wichtig ist und ist ein komplexes Problem. Das andere komplexe Problem ist die Gleichstellung. Wir haben zu wenig Frauen, die im akademischen Milieu eigentlich weitermachen, Professorinnen werden und im akademischen Milieu bleiben. Und das hat verschiedene Gründe. Da ist der Nationalfonds alleine nicht schuld. Das ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Aber wir müssen da noch viel Terrain gut machen. Das ist ein komplexes Problem. Amerika hat das Problem auch, hat verschiedene Initiativen gehabt. Also man kann davon lernen und vielleicht gute Rezepte übernehmen.
Dass Martin Vetterli das amerikanische System erwähnt, kommt nicht von ungefähr. Schließlich hat er fast 20 Jahre an amerikanischen Unis gelehrt und geforscht. Auch bei uns geht es mit dem Bachelor und dem Master Richtung amerikanisches System.
Wenn wir die guten Sachen importieren, dann wird es sehr gut sein. Aber man muss clever sein und die schlechten Sachen kann man in Amerika lassen. Die guten Sachen sind zum Beispiel das Tenure-Track-System, dass junge Leute praktisch nach der Dissertation eigenständig Forscher und Lehrer werden können. In Europa, sagen wir im deutschen System, dann müssen sie 20 Jahre warten und dann irgendwann vielleicht wird man Professor. Dann ist es zu spät.
Mit dem Tenure-Track, der Förderprofessur auf Bewährung, habe der Nationalfonds einen guten Weg eingeschlagen. Das System gibt es in der Schweiz seit dem Jahr 2000 und es gibt jungen Forschenden die Möglichkeit, auf Kosten des Nationalfonds für 4 bis 6 Jahre zu forschen und zu lehren. Danach würden rund 80% einen Lehrstuhl finden, sagt Vetterli. Trotzdem sieht er noch weiteres Verbesserungspotenzial bei der Nachwuchsförderung.
Die Nachwuchsförderung ist ganz klar ein Hot Topic in der Schweiz und da muss der Nationalfonds kreative Rezepte vorschlagen.
Ein Schwerpunkt für den Nationalfonds werde sicher die Energiewende sein, sagt Vetterli. Ebenso wichtige Fragen stellen sich für ihn in den Geistes- und Sozialwissenschaften.
Wenn Sie mich fragen, wo die wichtigsten Fragen sind für die Gesellschaft, sind sicher in der Geistes- und Sozialwissenschaften zu finden. Und da muss die Grundlagenforschung und die Forschung im Generellen unterstützt werden.
Seit 1. Januar ist Martin Vetterli nun Präsident des Nationalen Forschungsrates des Schweizerischen Nationalfonds. Warum er sich für dieses Amt zur Verfügung gestellt hat, beantwortet er ganz humorvoll.
Somebody had to do the job. Das ist eine sehr interessante Herausforderung. Der Nationalfonds hat eine großartige Tradition. Ich bin jetzt schon lange in der Forschung. Ich war, wie sagt man, ein Klient beim Nationalfonds und ich habe mich über die Zeit sehr an Forschungspolitik interessiert. Das finde ich eine sehr tolle Herausforderung.
Das war Martin Vetterli, der neue Forschungsratspräsident des Schweizerischen Nationalfonds, im Beitrag von Regula Zinder. So viel für heute aus Wissenschaft und Forschung. Verantwortlich für das Wissenschaftsmagazin heute ist Katharina Boxler, am Mikrofon Pascal Bieber.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.